Es ist Samstag, der 29. Februar. Quatsch, der 1. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht durchforstet dieser Tage alle Mülltonnen der Republik auf der Suche nach den 13.400 Stimmen, die zum Einzug in den Bundestag fehlten. Die könnten ihnen nämlich geklaut worden sein, rein theoretisch, also verschwörungstheoretisch. Der chronisch beleidigt wirkende Robert Habeck hat uns Wählenden nochmal vor Augen geführt, wie blind wir doch überwiegend sind. Sein Angebot bei der Wahl sei nämlich top gewesen. Hat er wirklich so gesagt? Leider waren wir irgendwie zu knülle, um das rechtzeitig zu erkennen. Sozialdemokraten und Christdemokraten sondieren derweil über dem Tisch eine neue Regierung und treten sich unter dem Tisch die Schienbeine und Kniescheiben BSW lilafarben. Kommt es wirklich zu einem schwarz-roten Bündnis, formerly known as Große Koalition, oder versemmelt Friedrich Merz mit seinem gefürchteten Fingerspitzengefühl am Ende doch noch alles? Der Apotheker Presseclub mit diesen Gästen. Anna Lehmann, Leiterin des Parlamentsbüros bei der TAZ, blickt schon seit Jahren von links eher auf die SPD und das Kanzleramt und kennt sich bestens aus in der deutschen Innenpolitik. Alexander Neubacher ist mein Kollege beim Spiegel und dort als Blattmacher und vor allem als Autor einer Kolumne bekannt, in der er von allen möglichen Seiten, aber gewiss nicht von links, auf die deutsche Innenpolitik blickt. Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Leiterin von dessen Hauptstadtbüro. Sie beobachtet die deutsche Politik schon so lange, dass sie sich noch an eine Zeit erinnern kann, als die SPD Ergebnisse mit einer 3 hatte, und zwar von vorne. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Zunächst möchte ich hier an dieser Stelle mal einen Mann würdigen, den ich fortan nur noch das Orakel vom deutschen Theater nennen werde. Weit zuverlässiger als Krake Paul oder die Konkurrenz aus Delphi, der Schauspieler Uli Mattes, mit dem ich hier bei Apofika, ich glaube es war Anfang Dezember, über die FDP gesprochen hatte. Da war gerade die Ampel geplatzt und ich habe ihn nach seiner Prognose gefragt, ob die FDP noch ein beachtliches Ergebnis bei der Neuwahl bekommen würde, und das hat er gesagt.
4,3% ist meine Prognose.
Gut.
Wenn das beträchtlich ist, dann ist es für dich beträchtlich. Ich finde das nicht beträchtlich. 4,3%. Wir können um einen Dominostein wetten.
Deal.
Was sagst du?
Ich sage, sie kommen locker über 5%.
Ich freue mich jetzt schon auf meinen Dominostein.
Ja, so viel zu meiner persönlichen Expertise und Kompetenz. Und es war exakt 4,3%, wie von Uli Mattes prognostiziert. Schöne Grüße. Wäre die FDP über die 5%-Hürde gekommen, hätte es kein schwarz-rotes Bündnis geben können. Ebenso wie wenn das BSW reingekommen wäre. Anna, ich frage dich, wie froh bist du, dass es die Liberalen am Ende nicht geschafft haben?
Also, wenn ich mir eine Partei hätte aussuchen können, die aus dem Bundestag fliegt, dann hätte ich mir die AfD ausgesucht und nicht die FDP. Aber Fakt ist, die FDP ist einfach an sich selbst gescheitert. Sie war nicht die Partei der Eigenverantwortung, sondern die Partei des Eigennutzes. Das hat sie jetzt nochmal eindrucksvoll bewiesen nach dem Ausscheiden. Alle sind von Bord gegangen und irgendwie die alte Garde versucht jetzt, die Partei zu retten. Mhm. Und insofern, in ihrer derzeitigen Verfassung fehlt sie dem Bundestag sicher nicht.
An Häme über die FDP mangelt es derzeit objektiv betrachtet nicht. Alex, bist du einer, der es zumindest ein bisschen traurig findet, dass uns die FDP im Parlament in den nächsten 4 Jahren nicht beglücken wird?
Ja, jedenfalls habe ich keine Lust mehr auf die Häme. Also für die Häme ist die FDP ja auch noch selber zuständig, wenn man sich jetzt anguckt, wie die übereinander hergefallen sind. Als dann Agnes Strack-Zimmermann sagte, dass sie es ja vielleicht jetzt machen können, und dann der Kubik gesagt, ach nee, dann mache ich es vielleicht doch besser. So, also die tragen sich da jetzt auch noch selbst zu Grabe. Da braucht's von außen keine Häme mehr und keinen dummen Spruch. Es ist so, ich muss sagen, dass als die FDP das letzte Mal nicht im Bundestag war, dass dann irgendwann im Laufe der Legislaturperiode ich dann doch dachte, hier fehlt eine Stimme. Und das kann jetzt natürlich wieder passieren. Vielleicht braucht es ein Jahr oder zwei, bis man denkt, naja, wäre doch ganz gut, mal jemanden zu hören, der diesen Blick auf die Welt hat. Im Moment hält sich die Trauer natürlich in Grenzen.
Eine Stimme vom Wahlabend will ich euch kurz vorspielen. Das war die des scheidenden FDP-Chefs Christian Lindner.
Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide. Ich bin über 11 Jahre Vorsitzender der FDP. Ich habe das immer als ein Privileg und eine besondere Verpflichtung empfunden. Wenn morgen meine politische Laufbahn endet, dann scheide ich mit einem Gefühl nur. Dankbarkeit. Große Dankbarkeit.
Eva, wie ging es dir, als du das gehört hast? Ich muss sagen, bei allem, was man Christian Lindner sonst so vorwerfen kann, das war eigentlich souverän.
Ja, da war er sehr klar. Ich denke, dass er da auch schon vorher klar war. Aber so kennen wir ihn ja eigentlich. Also wenn man sich daran erinnert, du hast mich eben vorgestellt, dass ich noch aus den Zeiten komme, als die SPD noch in den 30ern war. Und es gab mal eine schwarz-gelbe Koalition.
Also prozentmäßig.
Ja, es gab mal eine schwarz-gelbe Koalition unter Merkel. Damals war ein gewisser Christian Lindner der Generalsekretär. Und auch damals, von heute auf morgen, war er einfach weg von der Bildfläche. Dann haben wir erlebt, wie die Bundesrepublik wochenlang Jamaika sondiert hat. Und auch dann, kurz vor Ende der Koalitionsverhandlungen, war ein Christian Lindner weg von der Bühne. Und das ist seine Art, so abzugehen. Und auf diese Art und Weise war er immer zugleich Fluch und Segen für diese Partei. Fluch, dass er sie jetzt auch wieder im Stich lässt, dass es ihm auch egal ist, wie seine Nachfolge geregelt wird. Und der Segen war, ich meine, er war derjenige, der sie damals, nachdem sie ausgeschieden war aus dem Bundestag, mit viel Mühe, mit Kraft, mit Inspiration auch in den Bundestag zurückgebracht hat.
Leider ist Uli Mattes hier nicht zugegen, sonst könnte man ihn fragen, ob die FDP jetzt endgültig tot ist oder nicht. Wie ist denn deine Einschätzung, Eva?
Es wird schwer. Also damals standen ja, als die FDP schon mal aus dem Bundestag geflogen waren, Lindner und Kubicki, ja, ein schlagkräftiges Duo zur Verfügung, um sie zurückzubringen. Und jetzt sehe ich da niemanden, der die Kraft dazu hat. Also weder Strack-Zimmermann aus dem Europaparlament noch ein Kubicki, der ja wirklich nur eine Sparte für FDP-Wähler darstellt. Dann könnte man vielleicht noch meinen, ein Fraktionschef Dürr könnte das, aber der hat kein Mandat, das heißt, er hat auch keine finanzielle Grundlage, um sich hauptamtlich der FDP zu widmen. Und deshalb sehe ich es nicht, dass die in 4 Jahren wieder im Bundestag sitzt.
Und damit haben wir lang genug über die sonstigen geredet. Jetzt gucken wir mal auf die größeren Parteien. Lasst uns an diese neue Koalition, die da im Werden ist, mal herantasten, Schwarz-Rot, indem wir erstmal beide Konstrukte da etwas vertiefter hineinschauen, in welcher jeweiligen Verfasstheit sie gerade da miteinander sondieren. Beginnen wir mit dem heftigsten Patienten der SPD. Die letzte historische Niederlage liegt ein paar Jahre erst zurück. 2017 war das. Da holte Martin Schulz 20,5%, bis dahin das niedrigste Niveau. Nun 16,4%. Ein neues, schlechtestes Ergebnis in der Geschichte. Parteichef Lars Klingbeil kündigt zwar auch etwas nebulös einen Generationenwechsel an, meint aber damit vor allem sich selbst und ist vor allem offen für Koalitionsgespräche mit der Union. Anna, kann sich die SPD auch in der Regierung erneuern? Das war 2017 schon die große Frage. Oder läuft sie gerade mit diesen Koalitionsverhandlungen mit der Union quasi sehenden Auges in den Niedergang?
Naja, das kommt darauf an, wie sie aus diesen Koalitionsgesprächen rauskommt. Wenn sie sich von Merz die Bedingungen diktieren lässt und Sozialabbau im großen Stil zustimmt, wenn sie zustimmt, dass die Mehrwertsteuer erhöht wird oder der Zahnersatz gestrichen, dann wird es sicherlich schwer für die SPD. Also sie muss jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen oder Sondierungen, haben ja gerade erst begonnen, auch zeigen, dass sie für sozialdemokratische Inhalte steht. Und der Druck ist riesengroß. Die Weltlage, du hast es vorhin angesprochen, die ist, wie sie ist. Also wir haben ein feindliches, gesinntes Russland im Osten und ein aggressiv getrimmtes Amerika im Westen. Und trotzdem, die Sozialdemokraten können jetzt nicht sich mit staatsmännischer Verantwortung erpressen lassen und sagen, ihr müsst jetzt zustimmen, bitte hier rechts unten unterschreiben, sondern sie müssen tatsächlich für sich selbst stehen.
Der Parteivorsitzende Lars Klingbeil ist seit dieser Woche zusätzlich auch noch Fraktionschef, hat sich da am Dienstag wählen lassen, 85% aus der Fraktion bekommen. Alex, warum hat die SPD diesen Mitverantwortlichen für dieses historisch schlechteste Ergebnis gleich noch auch zum Fraktionschef und damit noch stärker gemacht.
Naja, er ist wirklich ein politisches Tier, das muss man mal sagen. Und man darf ihn nicht unterschätzen, der liebe Lars, der hat's faustdick hinter den Ohren, der hat ja rechtzeitig vorher eine Absprache getroffen mit Mützenich und
hat gesagt, Mützenich, dem bisherigen Fraktionschef.
Und hat gesagt, du, das klären wir noch an dem Abend. Es war ja jetzt auch wirklich keine so große Überraschung, dass die SPD jetzt nicht weiter den Kanzler stellen würde. Und dann sind die, glaube ich, sehr vorbereitet gewesen auf genau diese Situation und haben dann an dem Abend noch Klingbeil praktisch ausgerufen zum neuen Mann. Und da muss man jetzt erstmal an ihm vorbei. Der ist ja auch gut vernetzt und auch stark und robust in seiner Argumentation. Man merkt schon, was ich so höre, es gibt eine ganze Reihe von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die sagen, das kann jetzt nicht wahr sein. Der hat hier wirklich uns so dermaßen in die Wicken gerissen. Der muss im Grunde genauso weg wie Saskia Esken, die Co-Vorsitzende. Die beiden halten sich jetzt aber auch so ein bisschen aneinander fest. Man müsste jetzt ja dann auch zwei andere nominieren. Und da ist es im Grunde wie in den anderen Verliererparteien auch, in der Destruktion ist einige Kraft vorhanden, in der Konstruktion dann aber wieder eigentlich niemand. Wer sollte es denn stattdessen machen? Und das weiß Klingbeil.
Es gibt doch da einen Politiker, wie heißt der noch, der ist seit Jahren der beliebteste in ganz Deutschland, nachhaltig, aktuell Bundesverteidigungsminister. Eva, du grinst schon, der heißt Boris Pistorius, richtig. Warum ist der jetzt nicht der stärkste Mann?
Ja, und der hat sich ja sogar mal um den Parteivorsitz beworben. Das ist ja gar nicht so, dass der dieses Amt nicht sich auch zutrauen würde.
Oh, da muss ich kurz einschieben. Das war 2019, als unzählige Paare unterwegs waren. Das habe ich damals auch gesehen. Da war ich bei ganz vielen dabei und Boris Pistorius hat damals wirklich eine ganz blasse, uncharismatische Figur abgegeben. Das gehört zur Wahrheit auch dazu.
Ja, und dann hat er sich im Verteidigungsministerium eben als Charismatiker durchaus entpuppt. Jedenfalls wird er in der Bevölkerung so wahrgenommen. Pistorius steht natürlich nicht für den Flügel, den Anna gerade beschrieben hat. Er ist eher vom konservativen Parteiflügel. Er steht für eine Erhöhung der Bundeswehrausgaben, war ein starker Innenminister auch.
Will Deutschland wieder kriegstüchtig machen, da haben sich viele dran gerieben.
War ein starker Innenminister in Niedersachsen, auch da eher jemand, der sicherlich mit der Union gute Deals machen kann. Und die SPD hat sich aber dafür entschieden, da einen Klingbeil hinzustellen, der zwar auch in den Seeheimern vernetzt ist, also jetzt auch nicht gerade vom linken Flügel kommt, aber doch eine ganz andere Ansprache hat an die Union. Außerdem war der Klingbeil derjenige, der jetzt die Macht in den Händen hielt und sie eben auch für sich genutzt hat. Und da stimme ich Ralf zu. Klingbeil darf man überhaupt nicht unterschätzen. Der kommt ja immer so freundlich daher, hat so ein bisschen ein Teddybär-Gesicht und in Wahrheit ist es ein total knallharter Politiker.
Ja, also dass Lars Klingbeil ist faustdick hinter den Ohren habt, habt ihr jetzt schon genug betont. Anna, du siehst das ähnlich, aber findest du auch, dass er für die SPD jetzt der Richtige ist?
Ich sehe das so ähnlich wie die anderen beiden. Er ist momentan weit und breit der Einzige, der es eigentlich machen könnte. Also natürlich ist das ein Coup, den er da hingelegt hat. Aber Klingbeil ist, wie er schon gesagt hat, er ist breit vernetzt und er bindet auch den linken Flügel mit ein. Mhm. Er war ja auch Best Buddy mit Kevin Kühnert und hat den auch zum Generalsekretär gemacht. Und man kann sagen, Klingbeil hat ein Talent dafür, junge Leute in der SPD zu identifizieren und stark zu machen. Also er ist keiner, der sagt, neben mir darf kein Gras mehr wachsen und ich möchte hier die alleinige Macht, sondern ihm geht es wirklich tatsächlich um die Partei als Ganzes. Und zu Saskia Esken habt ihr ja auch schon was gesagt. Also es wäre natürlich ein totales Bauernopfer gewesen, wenn man gesagt hat, nur Saskia Esken muss zurücktreten, weil Saskia Esken objektiv gesehen im Wahlkampf kaum was zu sagen hatte. Den hat Klingbeil zusammen mit Mirsch geleitet und der hat die Strategie festgelegt und Saskia Esken war für Kontakte zu sogenannten Stakeholdern zuständig, also für NGOs, Gewerkschaften und so weiter. Und es ist ein absolut fatales Signal, in diesem männlicher werdenden Bundestag, in dieser männlicher werdenden Politik ausgerechnet die Frau zu opfern, so nach dem Motto, die ist verzichtbar. Insofern finde ich das gut, dass Saskia Esken da eine gewisse Standfestigkeit beweist. Also ich finde, dass sie nicht brav zurücktritt. Ich finde, das ist richtig.
Ich wollte nur sagen, ich fühle mich missverstanden, wenn du sagst, dass ich auch Klingbeil für den Besten halte. Ach so. Ich wäre tatsächlich eher bei Pistorius gewesen. Okay. Und ich hätte auch schon vor der Wahl, habe ich immer gesagt, es wäre viel besser gewesen, wenn die SPD Pistorius aufgestellt hätte als Kanzlerkandidat. Und wann war die SPD historisch immer erfolgreich, wenn sie einen Anführer hatte, der eher etwas weiter rechts von der SPD selber stand.
Mhm. Wenn ich eine Sache noch sagen kann, mal zur Ehrenrettung von Lars Klingbeil. Ich habe auch Respekt vor Leuten, die so eine gewisse Dreckigkeit haben im politischen Geschäft, die also so einen Move machen. Ich finde, das gehört auch zu einem Spitzenpolitiker dazu. Und bei der Union, da sagt man jetzt immer Klingbeilisierung der SPD. Und das ist so gemeint, dass wenn die Klingbeilisierung kommt, dann wird's richtig schmutzig. Also dann werden fiese Sachen gespielt und dann werden auch Lügen über Twitter und ich weiß nicht wo verbreitet. Und ich würde sagen, das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Den nehmen die ernst. Das tun die bei Saskia Esken nicht.
Du hast Respekt vor den Schmutzfinken.
Also ich finde tatsächlich, wenn man dieses Land regieren will, wenn man in Koalitionsverhandlungen mit Friedrich Merz geht, dann kann da auch ruhig jemand sitzen, der das Ganze mit einer gewissen Robustheit vorträgt und auch weiß, wie ein bisschen hintenrum gespielt wird. Klar.
So, wir gucken dann noch mal kurz ins Jahr 2017. Damals hat besagter Kevin Kühnert, damals noch Vorsitzender der Jusos, auf dem SPD-Bundesparteitag wirklich beinhart gegen eine damals ebenfalls anstehende große Koalition gewettert. Die war nötig geworden, weil ein gewisser Christian Lindner, wir erinnern uns, lieber nicht regieren als falsch regieren wollte. Und Kühnert sagte damals das Folgende.
Wir, die wir hier in 5, 10, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Anna, wird von diesem Laden SPD nach den jetzt anstehenden 4 Regierungsjahren mit der Union noch was übrig bleiben?
Ja, das kommt eben drauf an, wie sie sozusagen aus dieser GroKo, na sagt man ja nicht mehr, wie sagt man jetzt?
Schwarz-Rot,
genau, ist ein bisschen sperrig. Wie sie rauskommen. Und damals war ja eine andere Situation, damals war die SPD ja nur zweite Wahl. Ne? Also eigentlich sollte es gar keine schwarz-rote Koalition geben. Und sie hatten sich vorher schon festgelegt, dass sie in die Opposition gehen werden. Und diesmal gibt es objektiv gesehen nur eine Möglichkeit für eine stabile Regierung und das ist Union-SPD. Eine andere gibt es nicht. Insofern ist überhaupt nicht die Zeit, jetzt auf die Barrikaden zu gehen. Und wie gesagt, die haben deutlich gemacht, dass Friedrich Merz jetzt auf sie zugehen muss. Und das muss Friedrich Merz machen. Und ich glaube, sie sitzen tatsächlich verhandlungsmäßig am längeren Hebel, obwohl sie bei 16,5 oder was sind, oder 4 rausgekommen sind.
16,4, ja.
Ja, sind sie rausgekommen und Friedrich Merz würde sie am liebsten auch so behandeln, ja. Aber das geht nicht. Er muss auf die SPD zugehen und er weiß, also sozusagen auch aus Selbstschutz, wenn er die SPD nicht hat, dann würde es auf eine Koalition Schwarz-Blau hinauslaufen. Und das darf nicht Friedrich Merz politisches Erbe sein. Ich glaube auch nicht, dass er das will.
Wenn wir da einmal kurz tiefer auf dieses Wahlergebnis der SPD schauen, dann siehst du, sie haben die meisten Wähler verloren an die Union und die zweitmeisten an die AfD. Alex, welche Lehre sollte die Partei daraus ziehen?
Ja, also ich glaube, die SPD wäre extrem schlecht beraten, wenn die jetzt die rote Fahne hissen und so eine Art Linke 2 oder sowas sein wollen, das wird nicht funktionieren. Es ist ganz klar und offenkundig, dass die SPD eine Partei der Mitte, links, Mitte irgendwie sein muss, wenn sie erfolgreich sein will, wenn sie groß sein will, größer als sie jetzt ist. Und deswegen ist auch, glaube ich, so ein Kurs, der jetzt dem Juso-Vorsitzenden da vorschwebt, genau das Falsche. Das ist nicht das, wofür die SPD gewählt würde. Die SPD muss zeigen, dass sie dann jetzt in einer Koalition eine, ich würde mal sagen, vernünftige Politik, eine auch mittige Politik machen kann, dass sie die eigenen Leute aber nicht vergisst, die eigenen Zielgruppen nicht vergisst. Aber der Sozialismus, der muss da nicht ausgerufen werden.
Wir haben ja das Phänomen, dass die AfD in erster Linie die Union als Gegner betrachtet, auch ausruft offiziell, aber offenbar gerade im sozialdemokratischen Milieu besonders reüssiert. Wir haben diese Berichte zum Beispiel aus Städten wie Gelsenkirchen oder es ist ja nicht nur der Osten.
Kaiserslautern.
Genau, oder Kaiserslautern. Also würde im ganzen Osten nicht gewählt, bliebe die AfD immer noch bei 18% in Westdeutschland und dann vor allem in leicht runtergerockten Metropolen im Westen. Welche Botschaft liest du da für die SPD heraus, Eva?
Also die SPD wird in genau diesen Milieus aus meiner Sicht auch zu sehr als Großstadtfunktionärspartei wahrgenommen, auch als zu vogue wahrgenommen. Und wenn man dann darauf schaut, was die Ampel an Gesetzen gemacht hat, das Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel, Cannabis-Legalisierung, das sind alles so Dinge, die die Leute, die in solchen Milieus leben, die an der Hartz-IV-Grenze leben oder von wenig Lohn leben, nicht so interessiert. Das ist nicht das, was die sich wünschen an Politik, aber das ist ja das, was die Ampel halt, worauf die Ampel sich halt tatsächlich einigen konnte.
Das stimmt ja nicht.
Naja, also das ist zumindest eine Erklärung dafür, warum die zur AfD überlaufen, weil sie eben sich von der SPD nicht genug gesehen, nicht genug wahrgenommen fühlen und die SPD da auch nicht mehr die Ansprache einer Volkspartei hat.
Warum stimmt das nicht, Anna?
Ja, weil sie ganz viele andere Sachen auch gemacht haben für die Mitte, zum Beispiel Mindestlohn erhöht. Sie haben das Kindergeld erhöht, sie haben das Wohngeld ausgeweitet, sie haben das BAföG ausgeweitet. Also sie haben ganz viele Dinge gemacht, die aber in der Summe nicht wirken. Also sie haben geliefert, aber es hat nichts genützt.
Ja, weil und vieles von der Inflation aufgefressen
genau,
wurde.
Genau, vieles wurde von der Inflation aufgefressen. Und sie haben auch gesagt, wir wollen bezahlbares Wohnen fördern und haben gesagt, 400.000 Wohnungen haben sie aber nicht geliefert.
Und sie haben und sich dann, mit dem Bürgergeld bei diesen Leuten ganz schön in die Nesseln gesetzt. Also,
ja,
und da
ja,
braucht man auch nicht immer sagen, die Ärmsten haben, gegen die Armen ausspielen.
Doch,
sondern,
so ist es aber.
Ja, aber es ist aber trotzdem so, dass diejenigen, die dann eben für wenig Lohn arbeiten gehen, sagen, ich verstehe nicht, warum das Bürgergeld so erhöht wird. Und zum Beispiel die Kinder von denen die Klassenfahrten bezahlt bekommen und wir sie eben nicht bezahlt bekommen.
Das
die Debatten
stimmt,
gibt es, das ist
stimmt,
kein Ausspielen.
Nein, natürlich ist es ein Gegeneinander ausspielen, weil du hast ja nicht mehr als Verkäuferin oder als Paketbote, wenn die wenig haben, noch weniger bekommen. Also
ja, aber die kriegen die Klassenfahrt ja für die Kinder halt nicht bezahlt, weil das Geld dafür eben nicht da ist.
Ja, das ist die Klassenfahrt für die Kinder wird bezahlt, aber das wiederum wird mit dem Regelsatz verrechnet. Also es ist ja eine Diskussion gewesen, die sagt, die einen hängen faul in der Hängematte und die anderen müssen schuften. Und diese Diskussion war einfach faktisch falsch. Es gibt genügend Berechnungen dazu. Du hast immer mehr Geld, wenn du arbeiten gehst und du hast Anrecht auf Sozialleistung. Aber das Problem ist, und da gebe ich dir recht, kein Mensch will arbeiten gehen und dann anschließend zur Wohngeldstelle und einen Antrag ausfüllen, weil er sich seine Miete nicht mehr leisten kann. Also hätte die SPD viel mehr machen müssen, um die Mieten zu deckeln. Also Schutz von Mieterinnen und Mietern.
Und?
Sie hätte viel mehr Wohnungen schaffen müssen und so weiter. Sie hätte mehr für die Infrastruktur machen müssen.
Und gelingt ihr das jetzt ausgerechnet mit Friedrich Merz?
Das ist die große Frage. Also es gibt, glaube ich, jetzt die einmalige Gelegenheit, weil die FDP eben nicht mehr im Bundestag ist, was an der Schuldenbremse zu drehen und so die Spielräume für Investitionen viel größer zu machen.
Da reden wir gleich auch drüber. Kommen jetzt aber erstmal zur Union. Offiziell die Wahlgewinnerin. Trotzdem sind 28,6% der Stimmen weit weniger, ehrlich gesagt, als sich die Partei erhofft hatte. Auch was Carsten Linnemann, der Generalsekretär, zum Beispiel gesagt hatte. Also da hatte man eher auf die 35% geschielt als auf die 28,6. Eva, kann Friedrich Merz mit so einem Ergebnis trotzdem zufrieden sein, weil er nun mal die Nummer eins ist, die Union?
Nee, also zufrieden sein kann er aus meiner Sicht damit nicht. Und wenn man jetzt nach Erklärungen sucht, warum hat die Union trotz dieser eklatanten Schwäche der Ampel nicht mehr bekommen? Also eigentlich hätte die Union davon so profitieren müssen, dass sie in Richtung 40% hätte gehen können.
Das stimmt, weil die Vorgängerregierung war nun mal die unbeliebteste, seit die Beliebtheit von Regierungen gemessen wird.
Seit der Steinzeit, genau.
Und, okay, ja. Ich weiß nicht, ob Forsa schon in der Steinzeit tätig war, aber ich weiß, was du meinst.
Und was Friedrich Merz falsch gemacht hat, ist, dass er sich rhetorisch und eben auch in einigen Handlungen zu sehr angebiedert hat an die Rechtspopulisten, dass er versucht hat, die Rechtspopulisten zu kopieren. Das hat noch nie funktioniert, wenn die Konservativen die Rechtspopulisten imitieren. Und dann erinnern wir uns an die eine letzte Januarwoche, wo die Union eben Stimmen der AfD im Bundestag in Kauf genommen hat.
Die gemeinsame Abstimmung mit der AfD im Bundestag, das war ein Griff ins Klo?
Das war aus meiner Sicht wirklich ein großer Fehler, weil er auch Erschütterung im konservativen demokratischen Bürgertum ausgelöst hat.
Anna?
Ja, das sehe ich genauso. Also man musste ja bloß die Gesichter der AfD im Bundestag sehen, wie die sich um den Hals gefallen sind, wie sie Handyfotos gemacht haben, wie sie erklärt haben, die haben jetzt alles von uns kopiert, morgen geht's weiter. Und auf der anderen Seite Holocaust-Überlebende, die ihre Bundesverdienstkreuze zurückgegeben, also einer, der sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben hat, Michael Friedmann, der ausgetreten ist aus der CDU. Das war nicht gut. Also Merz hat es aus taktischen Motiven gemacht und das hat man ihm genau angesehen. Und die Leute haben gedacht, also der Mann ist erratisch, der ist eine Gefahr.
Ja, ich sehe das, also das stimmt. Diese letzte Woche war nicht besonders klug gemanagt. Das lag auch daran, dass ihm dann hinterher die eigenen Leute gefehlt haben, auch bei der FDP Leute gefehlt haben, um dann das bei der zweiten Abstimmung auch siegreich hinzukriegen. Aber erstens, es ist ein Wahlergebnis, das es in Konkurrenz zu Rechtspopulisten in anderen europäischen Ländern nicht mehr gibt. Und damit muss man das schon vergleichen. Also da gibt es eine konservative Partei in Deutschland, die es geschafft hat, nach doch relativ kurzer Zeit zurückzukommen, jetzt den Kanzler zu stellen, nach allem, so wie es aussieht. Das ist in Frankreich anders gelaufen, das ist in Italien anders gelaufen, das ist in sehr, sehr vielen Ländern ganz anders gelaufen.
Da gibt es einfach keine Christdemokratie mehr.
Die haben sich da aufgelöst und das ist keine geringe Leistung. Für den Erfolg der AfD, ich würde auch sagen, das hat am Ende vielleicht nochmal einen Punkt gebracht für die AfD, dass die sich da so feixend im Parlament gefreut haben. Aber für den Erfolg der AfD, für diese 20%, ist nicht die Union verantwortlich und nicht Friedrich Merz und auch nicht das, was er am Ende angeblich oder tatsächlich Richtung AfD geblinkt hat, sondern dafür ist verantwortlich die Ampelkoalition, die einfach dieses Land so schlecht regiert hat und die Leute sind unzufrieden und in dieser Zeit ist bei der AfD von 10 auf 20 alles hochgegangen und das ist der entscheidende Punkt und deswegen bin ich in meinem Urteil über Merz, was diesen Wahlkampf anlangt, vielleicht doch deutlich milder als ihr das seid. So jedenfalls klang das gerade. Ja,
um einmal eine Zahl dazwischen zu werfen. Also er hat sicherlich nichts von der AfD zurückgeholt. Die genaue Analyse zeigt, mehr als 1 Million Wähler sind von der Union zur AfD gegangen im Vergleich zu 2021. Eva.
Also er hat ja zwischendrin auch mal bei 32% gestanden und ich hätte jetzt gedacht, dass er mindestens da landen muss. Wenn es ihm gelungen wäre, die Mitte der Gesellschaft mehr zu binden und das ist ihm eben nicht gelungen durch die Art und Weise, wie er aufgetreten ist und sicherlich auch, dass das Unionswahlprogramm vor allen Dingen mit Überschriften versehen war, nicht sehr solide gerechnet war, würde man jetzt von einem Wirtschaftsexperten wie Merz sich darstellt, doch erwarten, dass das solider wäre und sicherlich auch seine Art, sehr wankend zu sein in seinen Ansagen, das ist etwas, was die Leute verunsichert hat. Also auch Stichwort Schuldenbremse, reden wir vielleicht gleich noch drüber. Da haben wir jetzt direkt nach der Wahl genau wieder diesen Zickzackkurs gesehen. Ja, er löst bundesweit eine Debatte aus. Oh, die Union will jetzt doch noch schnell rangehen. Und dann auf der anderen Seite rudert er direkt wieder zurück.
Eva, weil du das erwähnst, du spielst an auf eine Äußerung von Friedrich Merz am Montag, am Morgen nach der Wahl. Da wurde er bei der Pressekonferenz gefragt, ob es denn vielleicht Sinn machen würde, noch mit dem jetzt bestehenden Bundestag, mit der alten Mehrheit, über die Schuldenbremse zu reden. Und das war seine Antwort.
Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren. Das ist, wenn es überhaupt stattfindet, eine ziemlich umfangreiche, schwierige Arbeit, die da zu leisten ist. Ich lese das auch, dass über das Sondervermögen bereits spekuliert wird. Wir sprechen miteinander, aber es ist viel zu früh, darüber jetzt schon etwas zu sagen.
So, Eva, darauf hast du angespielt. Das klang wirklich so nach einer Offenheit, dass noch mit den Mehrheiten des alten Bundestags zu machen. Um jetzt vorzuspulen, 2 Tage später hat er dann auch selber gesagt, also das sei überhaupt kein Thema. Was lernen wir daraus, aus dieser Episode?
Naja, also wenn ich das kurz aus meiner Sicht nochmal kurz sagen kann, er war, glaube ich, nicht sortiert. An dieser Stelle, das merkt man seiner Aussage an. Ich glaube, dadurch, dass die noch bis in die Nacht gedacht haben, die müssen irgendwie was jetzt auch noch mit den Grünen zusammenschustern, glaube ich, war da, also strategisch, die Vorbereitung war unzulänglich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann kommt dann diese Frage. Und da gab es dann vorher tatsächlich auch schon ein paar Diskussionen über dieses Thema und dieser kleine Geistesblitz, dass man dann denkt, naja Mensch, also wenn dann demnächst der neue Bundestag zusammensitzt und wir das nicht mehr mit der Zweidrittelmehrheit hinkriegen, könnten wir ja vielleicht jetzt die paar Tage, wo wir noch eine Mehrheit vielleicht hätten, nutzen, um da was zu drehen. So, und ich glaube, Merz wollte da eine gewisse Offenheit signalisieren, hatte sich aber mit keinem rückgesprochen und das merkte man dann am nächsten Tag, als dann die anderen aus der Union sich dann meldeten und sagten, Moment, also so wollen wir das nicht. Und fortan war ja auch von der Schuldenbremse nicht mehr die Rede, sondern nur noch von einem Sondervermögen, das man jetzt vielleicht noch machen könne im Kreise des alten Bundestages. Da braucht man auch eine Zweidrittelmehrheit, um das zu machen. Aber das ist dann zumindest kein so offenkundiger Verstoß gegen die Linie von Merz, die er noch im Wahlkampf hatte, wo er ja doch die ganze Zeit gesagt hat, nee, also an der Schuldenbremse, da will ich auf keinen Fall rühren.
Und das passiert ihm ja nicht zum ersten Mal. Er hat schon während des Wahlkampfes mal auf einem Forum der Süddeutschen gesagt, Schuldenbremse, ja, das ist doch eine technische Frage. Natürlich, man kann über alles reden, und wurde dann auch postwendend wieder zurückgepfiffen. Man hat der Ampel natürlich nicht, oder der Restampel, die dann noch war, natürlich nicht die Butter auf dem Brot gegönnt. Also ja, diese Finanzprobleme, die zum Crash der Ampel geführt haben, das war ja ein wunderbarer Hebel, um die vor sich herzutreiben. Ja. Und jetzt ist er quasi kurz vor Kanzleramt und jetzt fällt ihm plötzlich auf, ups, ich brauche Geld.
Ja, aber du musst dich jetzt schon entscheiden, was du ihm vorwirfst. Also sagst du jetzt, schlimm, 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 wie die alle mit dem Geld so geizig sind und einfach die Schuldenbremse nicht reformieren wollen, oder schlimm, 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 wie der Merz mal das eine und das andere sagt und auch eine gewisse Offenheit hin zu einer Reform der Schuldenbremse signalisiert.
Es gab ja selbst Stimmen aus der Union, die gesagt haben, wir machen das am besten noch vor der Bundestagswahl. Es könnte sein, dass wir nach der Bundestagswahl eine sogenannte Sperrminorität haben. Also dass Parteien, die das nicht mitmachen wollen, bei 30% und mehr sind. Und genau so ist es jetzt. Und diese Warnung hat er vorher in den Wind geschlagen. Er hat gesagt, nee, red mal nicht drüber. Und jetzt will er das aber machen und ihm fällt auf, okay, das geht gar nicht richtig. Und nochmal, der einzig saubere Weg wäre jetzt, also er schlägt ja jetzt ein Sondervermögen vor. Da sagt die Linkspartei schon, also Sondervermögen für Aufrüstung, bitte nicht mit uns. Was er machen könnte, wäre tatsächlich die Schuldenbremse zu reformieren, weil da sagt die Linkspartei, ja, Schuldenbremse sind mal total offen, die kann weg. Aber dann müsste die Union mit der Linkspartei sprechen. Und das will sie bekanntlich nicht. Also müsste sie auch hier über ihren Schatten
wenn
springen.
Ich das kurz sagen darf, ich glaube auch, die Union will nach wie vor die Schuldenbremse nicht einfach aufgeben.
Nee, aufheben, also, davon spricht ja auch keiner, aber reformieren.
Also ja, aber da gibt es sehr, sehr starke Kräfte nach wie vor. Das muss auch sehr vorsichtig passieren.
Also im alten Bundestag wird nicht mehr an der Schuldenbremse herumgedoktert. In dem neuen Bundestag, wenn es denn gewollt ist, dann müsste man entweder die Stimmen der Linken oder der AfD dabei haben, um diese Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Mich stört an der bisherigen Debatte immer darüber, dass quasi AfD und Linke gleichgesetzt werden, von wegen, da braucht man irgendeine extremistische Partei. Also das ist die Linke für mich gar nicht. Aber es stimmt, worauf gerade schon hingewiesen wurde, dass natürlich die Linke gerade einen anderen Schwerpunkt fürs Schuldenmachen setzen würde, als es die Union und Friedrich Merz, die vor allem, wenn dann Geld für die Bundeswehr oder für die Hilfe der Ukraine mobilisieren würde. Eva, du schaust mich so fragend an.
Nee, überhaupt nicht fragend. Das ist ja jetzt eine zutreffende Zusammenfassung gewesen. Also ich sehe gar keine Chance, dass es ein Sondervermögen oder Änderungen an der Schuldenbremse gibt, wenn das jetzt nicht noch der alte Bundestag macht. Und dieses Momentum lässt Friedrich Merz gerade verstreichen. Er wäre gut beraten gewesen, es jetzt noch zu machen. Man hätte ihm dann natürlich vorwerfen können, okay, es ist exakt das Gegenteil von dem, was du vor der Wahl gesagt hast. Aber das wäre aus meiner Sicht dann eher noch der Schönheitsfehler in der Kür gewesen, als dass man dann eine Wahlperiode bestreiten muss, in der man einfach nicht genug Geld hat. Und wenn wir dann mal schauen, was international los ist, ja, dass Trump gerade dabei ist, Europa die Freundschaft aufzukündigen, seine NATO-Verpflichtungen nicht mehr eingehen möchte, dann werden wir in Europa so viel Geld brauchen für die Verteidigung, dass der Union und auch der SPD noch richtig auf die Füße fallen wird, wenn sie da nicht noch was machen.
Aber Eva, also was ist denn das für ein Verständnis von Demokratie, wenn man sagt, okay, der Wähler hat gewählt, aber das Wahlergebnis passt mir nicht, also nutze ich jetzt nochmal eine alte Mehrheit. Und außerdem hat ja die CDU selber erstritten, ich glaube durch Thomas Heilmann, dass für Gesetze, die von Tragweite sind, eine gewisse Beratungszeit und eine gewisse Zeit für eine gründliche Befassung sein müssen. Und jetzt sollen die das irgendwie in drei Wochen durchkloppen?
Der alte Bundestag ist noch voll funktionsfähig, der darf noch. Gab auch in früheren Zeiten schon mal, dass noch Bundeswehrmandate vergeben wurden. Und es wäre auch verfassungsrechtlich sauber, es zu tun. Ja, es wäre kein guter Move und es wäre aber besser, das Geld zu haben, als es nicht zu haben in
dieser
Wahlperiode.
Das stimmt, Geld zu haben, da stimme ich dir zu. Aber wir haben ja ganz viel, also es geht ja nicht nur um die Bundeswehr. Wir haben ja auch Sanierungsschau bei Schulen, bei Straßen, bei Brücken. Also es wird einfach Geld für die Modernisierung dieses Landes gebraucht. Und dann wäre es doch einfach viel sauberer zu sagen, okay, statt eines einzigen Sondervermögens getrimmt auf Bundeswehr, machen wir eine Reform der Schuldenbremse, moderat meinetwegen, aber die es erlaubt, in dieses Land zu investieren.
Aber das wird im Zweifel auch nur mit dem alten Bundestag gehen, weil der neue, also die Linkspartei würde sich das sonst auch hoch bezahlen lassen und sagen, nur wenn ihr Folgendes unterschreibt, werden wir das mitmachen.
Das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht ins Grundgesetz schreiben, wir reformieren die Schuldenbremse, aber nur für diese Bereiche. Kannst du ja nicht machen. Weiß auch die Linkspartei.
Und dieser Aspekt, dass Friedrich Merz im Wahlkampf tatsächlich was komplett anderes erzählt hat, das beunruhigt dich nicht, Eva?
Ja, das ist schon so das, was wie ich ihn auch kennengelernt habe. Also, ne, dass er dann schon so, wie der Kollege das gerade beschrieben hat, ab und zu mal laut denkt. Und das ist sicherlich etwas, was er sich, wenn er dann mal im Amt sein sollte, besser abgewöhnen sollte. Weil das natürlich eine Republik immer zum Wackeln bringt, wenn jemand, der so viel Entscheidungsgewalt in den Händen hält, etwas sagt.
Also ich fände es einen starken Move, wenn es jetzt noch gelänge mit der, also ich gebe dir recht, Anna, das ist schon demokratietheoretisch, ist es ein bisschen fischig, aber hey, so ist es, man darf's, warum nicht?
Boah, seid ihr alle abgezockt.
Lass uns die Mehrheiten nutzen. Ich habe zu der Schuldenbremse ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und mich lange mit solchen Themen befasst und ich hänge immer noch an der Schuldenbremse. Ich finde, sie ist ein hervorragendes Instrument und ich bin dagegen, sie abzuschaffen, strikt dagegen. Und ich bin vor allen Dingen dagegen, mit dem Geld dann irgendwelche Programme aufzulegen, die der Linkspartei nachher gefallen. Ich glaube aber, dass es eindeutig ein Sondervermögen braucht, um mit unserer Bundeswehr irgendwie was anzufangen. Es ist ein Riesenproblem, weil eigentlich ist es kein Sondervermögen, wie jetzt zum Beispiel eine neue Straße, von der man noch viele Jahre was hat, sondern da schafft man halt einen Panzer an und der ist dann nach 20 Jahren eben leider Schrott. Das heißt, so richtig langfristige Investitionen sind es nicht. Aber hey, wir sind in einer so dramatischen Situation. Ihr habt das ja alle schon angesprochen. Trump will uns nicht mehr beschützen. Wir müssen irgendwas machen. Ich fände, angesichts der Weltlage, wäre es pragmatisch zu sagen, lass uns dieses kleine Fensterchen nutzen, lass 200 Milliarden locker machen für die Verteidigung, für die Rüstung, für das, was wir jetzt brauchen. Und dann können sich alle danach wieder darüber aufregen, dass jemand vor der Wahl ein bisschen was anderes intoniert hat. Ich würde sagen, das Ergebnis zählt und das wäre dann gut.
Jede Regierung produziert ihre eigene Bilder, gerade am Anfang. Bei der Ampel ist noch in Erinnerung dieses berühmte Selfie von Grünen und FDP. In dieser Woche ging ein Social-Media-Post von Markus Söder viral. Wir sind bereit für einen Politikwechsel in Deutschland, schrieb der bayerische Ministerpräsident. Zu sehen war dort ein herkömmlicher Konferenztisch im Konrad-Adenauer-Haus mit drumherum 6 Männern. Neben Söder und Merz noch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU Thorsten Frey, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und CSU-Generalsekretär Martin Huber. Man muss sagen, sie lächeln durchaus freundlich in die Kamera. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Auch Friedrich Merz, da ist eigentlich nichts dran auszusetzen, oder Anna?
Nö, ich finde auch. Also ich finde, die Frauen haben ja wahrscheinlich im Hintergrund eine wichtige Rolle gespielt, den Tisch gedeckt, die Getränke vorbereitet.
Nee, aber hat eine von Ihnen sogar das Foto gemacht.
Oder das Foto gemacht. Aber im Ernst, das war natürlich maximal unsensibel. Aber ich glaube, es spielt auch dieses Selbstverständnis der Herren wieder. Jetzt kommen wir. Quote brauchen wir nicht. Wir setzen auf Sachkenntnis. Sachkenntnisse, die, mit denen wir abends ein Bier trinken oder die bei uns im Golfclub sind oder was auch immer. Also ich finde, hier gerät gerade was unter die Räder und es ist total wichtig, darauf hinzuweisen, es geht nicht um Shishi. Es geht nicht um irgendwie, Gleichberechtigung und so. Es geht um Machtverhältnisse. Und hier werden gerade Machtverhältnisse aus den 50er Jahren wieder zementiert. Und dagegen muss sich diese Gesellschaft wehren. Und das Gute war, dieses Foto hat so viel Spott hervorgerufen und so viel Häme, dass die Union Gott sei Dank dann auch noch 2 Frauen in ihr Sondierungsteam mitgelassen hat.
Nicht aus den 50er Jahren, aber zumindest aus den 90er Jahren kreist jetzt wohl auch der berühmte Roland Koch wieder im Merz-Kosmos herum. Am Wahlabend eine tragende Rolle hatte im Konrad-Adenauer-Haus wohl auch der Fleischmogul Clemens Tönnies. Eva, steht dieses Foto, über das wir gerade gesprochen haben, für dich auch so ein bisschen sinnbildlich für die kommende Zeit, die nächsten 4 Jahre?
Ja, das steht schon zu befürchten. Ich würde jetzt nicht sagen 50er Jahre, sondern ich sehe da, in den 90er Jahren war das durchaus auch noch so, dass man sich auch so fotografieren lassen konnte und sich auch nichts dabei denken musste. An den Reaktionen hat man gemerkt, dass es im Jahr 2025 nicht mehr so einfach gesellschaftlich durchzusetzen ist. Und das ist ja auch gut so. Und mich überrascht dieses Foto nicht. Also Merz hat ja sich auch durchaus im Wahlkampf so eingelassen, als er mal gefragt worden ist, ob er denn sein Kabinett paritätisch besetzen wollte. Da hat er ja dann sowas gesagt wie, ja, man tut den Frauen auch keinen Gefallen damit, wenn man ihnen Führungspositionen gibt. Das finde ich, ist dann schon wirklich schwer zu verdauen, solche Äußerungen. Das Foto selber, ich glaube sogar, dass gar nicht Merz daran Schuld hat, sondern eher Söder. Der wollte nämlich beweisen, dass die CSU genauso stark ist wie die CDU. Die saßen sich ja 3 Mann gegen 3 Mann gegenüber. Und da konnte er dann zeigen, hier ist nämlich Parität zwischen CDU und CSU. Und dabei haben sie sich dann, finde ich, doch ein sehr großes Eigentor geschossen.
Du hörst so interessiert zu hier, Alex. Was denkst du über die Debatte?
Ja, also das ist ein albernes Bild gewesen und ich glaube, auch niemand aus dieser Runde wird sich heute hinstellen und sagen, das haben wir richtig super hingekriegt. Lass uns das nochmal machen wegen des großen Erfolges.
Also dann würde Söder sicherlich auf McDonald's Essen auf dem Tisch auch noch bestehen, wenn das nochmal gemacht würde. Das so. Kann man ausschließen, meinst
ja,
du?
Ja, ich glaube ja. Also das kam nicht gut an. Ja, also es ist so, man merkt einfach, es gibt noch ein paar, ich würde mal sagen, kulturelle Eigenheiten in dieser Union, die für uns, die wir jetzt ja nur andere Bilder gewohnt waren, doch ein bisschen ungewöhnlich wirken.
In dieser Woche hat dann auch noch eine kleine Anfrage für Aufsehen gesorgt, die Unionsfraktion im Bundestag gestellt hat. Der Titel Politische Neutralität staatlich geförderter Organisation. Darin stellt sie 551 Fragen zur Finanzierung und zur Tätigkeit verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen, wie etwa den viel zitierten Omas gegen Rechts, aber auch von Korrektiv, Peter, Greenpeace, dem Netzwerk Recherche und dem Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen. Die Union fordert etwa die Überprüfung der NGOs, die staatliche Förderung enthalten. Alex, das wirkt auf viele wie eine Racheaktion. Ihr, diese Organisationen, die ich da zum Teil genannt habe, ihr habt zu den Demos in den vergangenen Wochen aufgerufen, wo dann gegen gemeinsame Sache mit der AfD protestiert wurde. Jetzt kürzen wir euch entweder die Gelder oder stellen sie zumindest in Frage.
Also das Timing dafür war natürlich wieder miserabel. Diese kleine Anfrage wurde gestellt 2 Tage vor der Wahl. Und eigentlich hätte man denken können, 2 Tage vor der Wahl, da sagt jemand der Union, Leute, wir werden die Wahl gewinnen, so wie es aussieht. Wir müssen jetzt nicht mehr zurückgreifen auf ein Instrument, das eine Opposition nutzen kann. Wir werden das dann am Montag nämlich plötzlich debattieren mit einem völlig neuen Blick. Dann sind wir hier die angehende Kanzlertruppe und wir kommen dann mit so einem Oppositionsinstrument. Das sieht irgendwie ein bisschen unsouverän aus, weil es sich ja vor allen Dingen auch, sagen wir mal so, gegen ein Milieu richtet, mit dem man jetzt ja Koalitionsverhandlungen führen muss und das kommt nicht gut an. So, das ist die Stilfrage. Inhaltlich muss ich sagen, ich finde es absolut richtig. Natürlich muss man auch bei solchen, wenn man aus der Opposition kommt und das Gefühl hat, hier macht die Regierung zusammen mit NGOs, die teilweise Geld von der Regierung bekommen, Stimmung gegen eine Oppositionspartei. Und zwar so weit, dass die Leute das Konrad-Adenauer-Haus nicht betreten konnten, weil da irgendwelche aufgebrachten Leute vor der Tür waren. Da würde ich sagen, da kann man schon mal die Frage stellen, wer hat hier eigentlich wem Geld gegeben, wie sind denn hier die anderen Verbindungen? Das kann man alles ein bisschen feiner formulieren, als das da zum Teil gemacht wurde. Man kann sich auch darüber streiten, ob das genau diese Gruppe von Leuten war, die da jetzt aufgeführt wurden. Man muss vielleicht auch nicht 551 Fragen stellen, da hätten vielleicht auch 50 getan. Aber es ist ein gutes Recht der Opposition.
Der Punkt ist klar, Anna sieht so aus, als hätte sie gerade spontan Kopfschmerzen bekommen.
Ja, und Bauchschmerzen auch. Also weil schon allein die Formulierung, die Regierung macht zusammen mit NGOs Stimmung gegen die Opposition. Das legt ja nahe, dass diese Proteste sozusagen von der Regierung beauftragt worden sind und dass die dann auf die Straße gegangen sind, um gegen die Union zu protestieren. Das war aber nicht der Fall. Das waren Demonstrationen, die reagierten spontan auf den Tabubruch im Bundestag. Viele Leute, ich eingeschlossen, hatten danach ein Störgefühl und ich bin auch zu solchen Demos gegangen. Ich muss sagen, so Sprüche wie ganz Berlin hasst die CDU, die fand ich auch total unpassend und ich habe auch niemanden in meiner Umgebung wahrgenommen, der da eingestimmt hätte. Aber dieses Unwohlsein, hier macht eine konservative, aber staatstragende Partei zum ersten Mal auf Bundesebene gemeinsame Sache mit den Rechtsextremen, das hat sich da eben manifestiert. Und das war sozusagen, das ist ja ein Mittel, was die AfD auch ganz gezielt einsetzt, nämlich Zivilgesellschaft einzuschüchtern und unter Druck zu setzen. Man hätte ja auch fragen können, im Anfang des Jahres 2024 hatten wir die Bauernproteste organisiert vom Deutschen Bauernverband, der bekommt, ich weiß nicht, 1,7 Millionen Euro vom Staat und hat zum Sturz der Ampel aufgerufen. Man hätte natürlich das Spektrum breiter fassen können und sagen können, okay, wir gucken mal, wie viel diese Organisation vom Staat bekommt. Aber hat man nicht gemacht. Man hat sich quasi angeguckt, wer hat denn zu diesen Demos aufgerufen und angenommen, die bekommen alle Knete vom Staat und hinterher ist erst aufgefallen, ups, Greenpeace bekommt gar keine staatliche Förderung. Also das war alles, also ich fand das beschämend, unsouverän und gefährlich.
Bist du jetzt überzeugt, Alex?
Absolut nicht. Ich habe mich auch wirklich, also du hast in vielen Punkten recht. Ich muss ja viel überzeugter tun, gerade als ich in Wahrheit bin, um jetzt mal eine klare Position herauszuarbeiten. Du hast natürlich einen Punkt, man hätte noch ganz andere Truppen da draufschreiben können und mit einem ähnlichen Verdacht das auch machen können. Aber ich habe mich zum Beispiel wirklich wahnsinnig geärgert, da war dann dieser Audretsch, das ist der Wahlkampfmanager von Habeck gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, wie
von
er das...
Von den Grünen?
Ja, der grüne Wahlkampfmanager. Und dann hat der zum Beispiel bei X, muss man ja sagen, nicht mehr Twitter, hat er geschrieben, was die Union macht, erinnert an das Playbook der Autoritären in Ungarn, Georgien, in Russland.
Das ist hart, ja.
Und das ist wirklich drüber, weil was tatsächlich ja passiert ist in diesen autoritären Regimen, dass sich die Regierenden irgendwelcher Vorfeldorganisationen bedienen, um Opposition mundtot zu machen, um Oppositionelle zu diskreditieren. Das ist aber in diesem Fall genau umgekehrt. Hier ist eine Oppositionspartei oder eine Oppositionsfraktion gewesen, die von ihrem Recht Gebrauch gemacht hat, zu fragen, welche Verbindungen finanzieller oder anderer Art gibt es zwischen der Regierung und anderen sogenannten Nichtregierungsorganisationen. Und dass ich das jetzt schon mal so betone, zeigt, dass es ein Widerspruch in sich ist, eine Nichtregierungsorganisation sein zu wollen, aber finanziell abhängig zu sein von dem Geld, das die Regierung einem rüberschiebt. Und sich dann so darüber aufzuregen, bei Audretsch, aber auch bei Teilen der SPD, das weckt im Gegenteil ja eher die Neugierde. Leute, was habt ihr denn zu verbergen?
Aber ich finde, als Ausgangspunkt muss man mal festhalten, dass die Union das Ding total unprofessionell angegangen ist. Also ich stimme dir zu. Natürlich hat eine Opposition das Recht, genau danach zu fragen und auch bei der einen oder anderen Organisation mal reinzuleuchten mit Fragen, ob da möglicherweise alle Gelder richtig verwendet werden. Aber dann muss man sowas doch vorher selber schon mal recherchieren und dann zielgenau eine Anfrage stellen, um vielleicht auch Antworten zu kriegen, wo die Leute sagen, voilà, hier haben wir tatsächlich ein Problem. Aber wenn man einen solchen Streuschuss macht, ja, also das sieht ja so, dieser Fragekatalog sieht so ein bisschen aus, als sei da bei jemandem eine Sicherung durchgebrannt. Also der war so richtig wütend, genau, emotional aufgeladen, weil eben auch das Adenauer Haus umlagert war. Aber das kann man, das ist einfach schlecht, wenn sich das dann so entlädt bei einer Partei, die demnächst das Kanzleramt führen möchte.
So, und das quasi zum Start in diese Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD. Anna, kann das die Regierungsfindung belasten, also solche kulturellen Differenzen, die ja hier offenkundig werden?
Naja, es war auf jeden Fall kein guter Einstieg. Also du hast vorhin davon gesprochen, dass sie sich unterm Tisch gegen das Schienbein treten. Also sie haben sich über dem Tisch, also ich weiß nicht, wie dieses Bild zusammenpasst, also sie haben sich in aller Öffentlichkeit auch schon gegen das Schienbein getreten. Also von linken Spinnern zu reden und damit die Wählerin von SPD und Grünen zu beschimpfen, war sicher kein kluger Move von Merz. Mini-Trump, weiß ich auch nicht, aber hat manchmal schon so Trumpeske Züge. Also Vertrauen hat das jetzt nicht befördert und auf Vertrauen kommt es ja in den nächsten Tagen und Wochen an.
Eine absolute Expertin in Sachen große Koalitionen war ja Angela Merkel. Sie hat drei davon geschmiedet und sie wusste irgendwie immer mit dem starken Mann von der SPD, dem gegenüber, umzugehen. Das war Frank-Walter Steinmeier, das war Sigmar Gabriel, das war Franz Müntefering, alle auf ihre Art anders, aber sie hat das irgendwie geschafft, dass die danach sehr wertschätzend über ihn geredet haben, Frank-Walter Steinmeier. Ich hatte anfangs schon das ominöse Fingerspitzengefühl von Friedrich Merz angesprochen. Eva, siehst du hier ein Problem einfach in der Art des menschlichen Umgangs?
Also das ist sicherlich etwas, was Friedrich Merz nicht besonders gut beherrscht, also sich in die Schuhe des anderen zu stellen, so Empathie aufzubringen. Das war ja genau das, was Merkel immer ausgezeichnet hat und sie wird ja jetzt viel kritisiert, viel gescholten, aber das konnte die ja. Die konnte eine Koalition zusammenhalten, die konnte ein Land zusammenhalten, die konnte Ministerpräsidentenkonferenzen zusammenhalten, die konnte auch komplizierte europäische Verhandlungen zusammenhalten, irgendwie den Putin und den Trump, mit denen hatte sie ja auch schon zu tun, die hat sie auch irgendwie ausbalanciert und das ist etwas, eine Qualität, die ich bei Merz bisher noch gar nicht gesehen habe. Mhm. Jetzt hat er ja auch noch keine Regierungserfahrung, Klingbeil hat auch keine Regierungserfahrung und also zu regieren ist ja exakt das Gegenteil von dem, was die bisher gemacht haben. Von daher werden sie sich da sehr verändern müssen. Es wird sehr viel Kommunikation geben müssen. Und das sehe ich auch, wenn es jetzt schon so eine Sollbruchstelle bei Schwarz-Rot gibt, dann ist das diese Art von Kommunikation.
Ihr nickt alle. Etwa bis Ostern, hat Friedrich Merz gesagt, wolle er die neue Regierung bilden. Hältst du das für realistisch, Anna?
Ich sehe das derzeit nicht. Also ich finde auch unklug, dass er sich überhaupt diesen Zeitdruck gemacht hat. Also hätte er auch sagen können, wir wollen zeitnah eine Regierung bilden, aber Ostern, das sind 7 Wochen, glaube ich, noch. Und es gibt ja viel zu bereden. Also die Frage, wo kommt das Geld her, hat man angesprochen. Die Frage ist, was priorisieren wir im Haushalt? Wie gehen wir um mit Migration?
Ja.
Und also es gibt einen Haufen Themen, die ausverhandelt werden müssen oder wo man drüber sprechen muss. Und dann so einen Druck aufzubauen, hilft überhaupt nicht. Ich denke, es könnte auch gut nach Ostern sein.
Nachvollziehbar ist natürlich, dass er schnell auch außenpolitisch handlungsfähig werden will. Ich fand es zum Beispiel gut, dass er direkt am Mittwoch ein symbolisches Signal gesetzt hat, nach Frankreich gefahren ist, mit Macron zum Abend gegessen hat, um die deutsch-französische Freundschaft zu revitalisieren, die ja quasi immer der Kern eines funktionierenden und halbwegs handlungsfähigen Europas war. Vor dem Hintergrund all dieser Bedrohungen, Alex, für wie wichtig hältst du es, dass die einfach schnell fertig werden?
Ja, ich finde es schon wichtig. Ich glaube, dass man auch sich dieses ehrgeizige Ziel setzen muss. Kann ja sein, dann dauert es eine Woche oder zwei länger als Ostern, aber dass man es zumindest mal versucht, dass man das mal sagt, das ist unser Anspruch, dass wir jetzt versuchen, schnell zu Potte zu kommen, ist richtig. Ich finde es auch richtig, dass die mit den Sondierungen ja jetzt am Freitag schon angefangen haben und nicht damit warten, bis Karneval vorbei ist. Was ist das für ein Signal? Nö, erstmal trinken wir alle noch einen schönen Lecker Kölsch und dann wird ein bisschen geschunkelt und dann kümmern wir uns um Trump und die Regierungsgeschäfte. Vielleicht ist irgendwas in die Luft geflogen bis dahin, aber wir waren ja auf dem Rosenmontagszug. Nee, also das geht nicht und deswegen jetzt ein bisschen Tempo dazu machen, das finde ich richtig. Es gibt auch eine ganz kleine Abkürzung gerade. Man muss ja jetzt wissen, wo Klingbeil Fraktionsvorsitzender ist, hat er jetzt das Büro, das Eckbüro, wirklich nur durch eine kleine Treppe getrennt vom Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz. Die müssen niemanden mehr anrufen, die müssen nicht über die Straße, die müssen nicht über den Flur, die können ihre Privattreppe benutzen von einem Büro zum nächsten, die müssen nur einen Stock. Und dann können die sich mal unterhalten. Das ist ja jetzt auch ein Fenster der Gelegenheit, das sollen die mal schön nutzen.
Also wenn ich das noch ergänzen darf, und es ist ja nicht nur außenpolitisch so, dass wir wirklich rasch eine Regierung brauchen, sondern auch die Wirtschaft braucht möglichst schnell Wind unter die Flügel. Und wenn es gelingt, da ein Bündnis schnell zu schmieden, man sagt ja immer 50% der Wirtschaft sind Psychologie, ja, wenn es gelingt, ein Bündnis schnell zu schmieden und die auch einfach direkt ein paar Maßnahmen auf den Tisch legen, wie sie Investitionen starten wollen und auch dafür sorgen wollen, dass die Industrie wieder mehr auf die Füße kommt, dann würde das dem Land sehr helfen.
Aber ich würde mal sagen, Qualität vor Quantität. Also lieber eine stabile Regierung als eine schnelle Regierung.
Ja, aber sie muss schnell und stabil sein. Also das ist tatsächlich die besondere Herausforderung in besonderen Zeiten.
Schnell und stabil, da habt ihr Friedrich Merz auch einen Slogan geschenkt. Um das abzuschließen, ganz kurz eure Einschätzung. Seht ihr eine Möglichkeit, dass es am Ende doch keine schwarz-rote Bundesregierung gibt, Eva?
Die Gefahr ist da. Ich halte sie für nicht so groß, aber die Gefahr ist da.
Anna?
Sehe ich genauso.
Es wäre eine Unverschämtheit. Die müssen sich einigen. Ich glaube auch fest dran.
So, und dann blicken wir zum Schluss noch auf einen anderen Wahlverlierer. Es dauerte ein bisschen, bis diejenigen, über die ich jetzt reden will, begriffen haben, dass sie das tatsächlich sind. Die Rede ist von den Grünen, wie Horst Seehofer sagt, 11,6%. Das waren nochmal 3,1 Prozentpunkte schlechter als das schon als schlecht empfundene Ergebnis, das Annalena Baerbock im Herbst 21 holte. Robert Habeck hat angekündigt, keine Führungsrolle mehr bei den Grünen zu übernehmen. Es gab dann aber eine Online-Petition mit dem Gestus, Robert, bitte bleib. Anna, hast du schon unterschrieben?
Nein, ich habe nicht unterschrieben. Und mir würde auch nicht so wahnsinnig fehlen. Ich fand das immer ein bisschen drüber, dieses Anschmiegsame und Küchentischgespräche. Also ich fand das viel zu viel Inszenierung. Ich finde das gut, dass die Grünen jetzt als einzige ein starkes Team aus Frauen haben und dass dort die Frauen künftig den Ton angeben.
Aber dir wird der fehlen, Alex, oder?
Ja, also weil für die Grünen gilt im Grunde dasselbe wie für die FDP. Da muss jetzt auch keiner mehr kommen und nochmal drauftreten. Die liegen auch am Boden. Das ist schon hart. Der Verlust von Macht ist einfach unglaublich hart. Die sitzen immerhin noch im Bundestag und die haben auch immer noch politischen Einfluss, anders als die FDP. Aber wenn du all deine ganzen Jobs los bist, von jetzt auf gleich, das ist schon hart. Und natürlich für einen wie Robert Habeck ist von jetzt auf gleich die Welt eine andere. Ich glaube, der weiß schon auch noch was anderes mit sich anzufangen. Ich möchte mich da nicht dran beteiligen, jetzt da noch weiter hässliche Witze zu machen. Die mache ich mir noch heimlich.
Ja, also erstmal hatte ich den Eindruck, dass er doch sehr mit seiner Situation da haderte und dass er noch nicht irgendwie seinen eigenen Anteil so vollumfänglich da erfasst hat. Darauf deutet zumindest ein etwas seltsamer Satz hin. Er wurde nämlich von einem Kollegen von uns bei der Pressekonferenz am Tag nach der Wahl nach seinem Eigenanteil gefragt und so ging das dann.
Sie haben kein einziges Ihrer politischen Ziele erreicht, kein einziges. Wie kann das immer noch ein sehr guter Wahlkampf jetzt gewesen sein? Das verstehe ich nicht.
Das Angebot war top, die Nachfrage war nicht so dolle, wie wir es da vorgestellt haben.
Ja, ihr lacht.
Ja, ich habe schon gesagt, ich bin ja als Volkswirt, bin ich ja mit solchen Sachen vertraut. Das hat er richtig beobachtet.
Ja, das ist natürlich dann auch so die Sache, dass es immer ein bisschen dauert, bis die Politiker auch aus ihrem Wahlkampftunnel wieder rauskommen und sich dann selber auch ein bisschen selbstkritisch beschauen können. Das ist ja etwas, was, finde ich jetzt, man kann Robert Habeck viel vorwerfen, aber ich meine, Selbstkritik hat er immer geübt, für meinen Geschmack manchmal auch zu viel, dass man gedacht hat, ja, vielleicht ist der wirklich nicht so gut, wenn der so viel Selbstkritik übt. Und dann war nach der Wahl davon gar nichts mehr da. Ich glaube, der Hauptfehler von Robert Habeck war, dass er am Ende fachpolitisch nie wirklich sattelfest war. Also wie viele Lapsusse hat er sich geleistet, von Insolvenzen über dann im Wahlkampf auch nochmal die Geschichte mit den Krankenversicherungen, die ja auch auf andere Einkommen umlegen wollte und das überhaupt nicht erklären konnte. Und wenn man ihn zuhörte, merkte man, dass er überhaupt nichts versteht von dem Gesundheitssystem überhaupt in Deutschland. Nicht. Ja, wie das finanziert ist, dass er da überhaupt gar keine Grundlagen hat. Und das hat man bei Habeck immer wieder gesehen, dass er fachpolitisch wirklich nicht beschlagen ist. Und das nach 3 Jahren im Wirtschaftsministerium. Da habe ich mich immer gewundert. Und am Ende hat das aus meiner Sicht ihm das Genick gebrochen und gar nicht so sehr diese stilistischen Fragen.
Nachdem Annalena Baerbock im Sommer 21 die starke Frau der Grünen war, zwischenzeitlich dann nicht mehr so, wird sie es jetzt wieder? Wie ist da eure Einschätzung?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie die starke Frau der Grünen wird. Also ich meine, Britta Hasselmann und Katharina Dröge haben jetzt nicht gesagt, wir wollen das nicht mehr in Doppelspitze machen oder mir ist was entgangen, also den Fraktionsvorsitz. Also Annalena Baerbock ist auch angezählt.
Das ist noch nicht ausgekämpft. Also sie wäre natürlich sicherlich da auf der Oppositionsbank in der ersten Reihe für die Grünen schon tauglich, weil ich meine, was die kann, ist wirklich sehr laut, sehr klar, sehr prägnant ihre Meinung sagen, im Zweifelsfall auch mal den ein oder anderen kleinen Regelverstoß begehen, um sich durchzusetzen und hat da schon mehr Strahlkraft als Hasselmann und Dröge oder könnte vielleicht auch in einem Duo dann mit der einen von beiden arbeiten und deshalb, es ist noch nicht ausgekämpft, am Ende wird das die Fraktion entscheiden.
Ich glaube übrigens auch, also wird ja mal, die Grünen liegen am Boden, ja, aber objektiv gesehen haben sie von allen Ampelparteien am wenigsten verloren, muss man mal sagen. Sie konnten ihre Wählerinnen mobilisieren und 11, noch was Prozent. Ich finde, damit kann man leben. Es hätte weniger sein können. Und sie haben zumindest jetzt wieder die Chance, in der Opposition irgendwie ein Profil zu entwickeln. Und sie sind ja auch nicht ganz machtlos. Also die Opposition im Bundestag, bestehend aus Linken, Grünen und AfD, die wird schon noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Also ich habe den Grünen keine Ratschläge zu erteilen. Aber wenn ich da wäre, dann würde ich zusehen, dass ich für Annalena Baerbock irgendeinen Job irgendwo, wo man Englisch spricht oder so, jedenfalls ganz weit weg organisiert. Und dann würde ich Ricarda Lang bitten anzutreten. Also die ist doch diejenige, die das jetzt machen müsste. Die ist diejenige mit Format, die kann den Laden hochreißen. Das ist aus Sicht der Grünen, ist es so bitter, dass die in dieser kaputtmachenden Zeit der Ampel jemanden wie Ricarda Lang verloren haben. So wie es auch wahnsinnig schlimm ist für die SPD, dass die jemanden wie Kevin Kühnert verloren haben. Das ist ein Verschleiß an Menschen gewesen. Das ist wirklich nicht zuträglich, weder für die eine noch für die andere Partei. Also ich oute mich jetzt hier mal als Fan von Ricarda Lang. Ich glaube, die könnte es. Und wenn die Grünen die wieder dazu brächten, auch wieder reinzugehen und einzusteigen ins Geschäft, das würde denen sehr helfen.
Die ist ja gerade erst zurückgetreten. Und zwar, als die Grünen bei 9% waren. Und sie stand natürlich auch für dieses, also sie ist ja extremst angefeindet worden. Also ja, ich finde Ricarda Lang auch prima, aber sie ist jetzt
aufgeblüht. Und dann ist sie aufgeblüht.
Also zur Wahrheit gehört natürlich, Alex, diese Entwicklung an ihr, die wir alle beobachten und die du feierst, die ist ja erst durch das Nicht-ein-Amt-Haben möglich geworden. Mhm. Das ist so ein bisschen das Tragische der Politik, aber so ist es nun mal. Und damit beenden wir die große Wahlnachlese für heute. Ihr habt mir dankenswerterweise noch Rubriken mitgebracht mit Dingen, die in dieser Woche sonst noch wichtig waren oder euch zumindest aufgefallen sind. Wir beginnen mit deiner Rubrik, Eva.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche ist, dass die PKK den bewaffneten Kampf aufgeben möchte, dass Öcalan das verkündet hat. Das ist international ein Hoffnungsschimmer, weil es dazu führen kann, dass die bedrängten Kurden nicht nur in der Türkei, auch in Syrien, auch im Irak besser dastehen. Es ist ein interessanter Move auch von Präsident Erdogan. Da wird es ja sicherlich Absprachen gegeben haben. Er sitzt in der sich neu sortierenden Weltordnung zwischen allen Stühlen, so wie er schon immer zwischen allen Stühlen saß. Aber möglicherweise braucht er jetzt doch auch in Europa künftig mehr Freunde. Das heißt, es ist für ihn eine Annäherung an Europa. Und nicht zu vergessen, die Kämpfe zwischen den Kurden und den Türken sind auch immer wieder in Deutschland auf den Straßen ausgekämpft worden. Das hat das Image der hier lebenden Türken und Kurden sehr beschädigt, ja, dass da die Gruppen gegeneinander gekämpft haben. Und auch da kann man hoffen, dass das weniger wird. Es ist ein langer Prozess, deshalb Hoffnungsschimmer.
PKK und Öcalan klingt natürlich irgendwie für Nachrichtenkonsumenten auch so ein bisschen wie Roland Koch, etwas aus den 90er Jahren, aber stimmt, die gab es ja immer noch. Und danke für deine Interpretation dieser Nachricht der Woche. Alex, deine Rubrik heißt so.
Das Eigentor der Woche.
Ja, das Eigentor der Woche hat die AfD geschossen. Nicht wegen vieler Beiträge, über die man auch lachen kann. Es geht darum, dass die gerne in einen neuen großen Fraktionssaal rein wollen, weil die jetzt ja so viele Leute sind. Und da haben sie sich überlegt, wir wollen jetzt den Saal, in dem die SPD sitzt. Und dieser Saal hat einen Namen, und zwar ist das der Otto-Wels-Saal. Und das muss man vielleicht der AfD nochmal kurz erklären, wer Otto Wels war. Otto Wels war ein SPD-Politiker, und zwar der letzte, der im Reichstag eine freie Rede gehalten hat, bevor die Nazis die Macht ergriffen. Und er war, muss man sagen, bis heute ist er das, für die SPD ein Held, eine große Figur, ein Symbol im antifaschistischen Widerstand. Er hat damals gesagt, die Freiheit und das Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und ich finde, es ist eine wirklich lustige Vorstellung, dass künftig die AfD sich zu Fraktionssitzungen im Otto-Wels-Saal trifft. Jetzt hat die SPD das nicht verstanden, dass es wahnsinnig lustig ist. Leider, 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 liebe Genossen. Die SPD würde diesen Namen ungerne preisgeben. Die möchten deswegen auch unbedingt in diesem Saal bleiben. So nach dem Motto, die Freiheit kann man uns nehmen, den Sitzungssaal aber nicht. Ich halte das für total falsch. Die SPD soll sich irgendein anderes Kämmerlein suchen und Otto-Wels bei der AfD lassen. Da haben die den ganzen Tag dran zu knabbern.
Die können ihn ja umbenennen. Ich finde das übrigens nicht peinlich oder geschichtsvergessen, sondern ich glaube, deswegen will die AfD das machen, weil das eben der Sozialdemokrat war, der vor dem Ermächtigungsgesetz die letzte freie Rede gehalten hat. Und ich finde es eher bedrohlich, aber vielleicht liege ich falsch.
Du meinst, es ist ein Triumph, wenn die sich da treffen?
Ja, natürlich. Es ist ein Triumph. Also das ist sozusagen der Siegeszug über die Altparteien. Und ich sehe da deutliche, es macht die AfD ja immer wieder diese Anleihen zum Nationalsozialismus.
Also ich denke auch, das ist ganz bewusst von der AfD. Die brauchen da auch gar keine historische Nachhilfe. Das ist der Versuch der SPD, symbolisch den wichtigsten Teil ihrer Geschichte und Identität damit auch zu nehmen. Weil die einzige Partei gewesen zu sein, wie du es ja richtigerweise gesagt hast, die die Mut und die Chuzpe hatten, sich Hitler und seinen Schergen gegenüberzustellen und zu sagen, wir stimmen nicht dafür. Also das ist, ich finde es sehr, sehr perfide, was die AfD da macht.
Und sie werden ihn garantiert umbenennen. Also ihr Saal heißt ja jetzt Paulskirchensaal und die werden sicherlich das Schild abschrauben und das andere Schild dran schrauben.
Genau.
Ja.
So, Anna, und dann kommen wir zu deiner Rubrik der Woche.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, die ist gerade schon erörtert worden. Also ich fand es total peinlich, dass diese 551 Fragen gestellt wurden. Aber ich fand auch noch was anderes total peinlich. Und zwar dieses Heranwanzen europäischer Staatschef an Donald Trump. Also dass Trump jetzt auch noch zu König Charles eingeladen wird und dass der Handshakes mit Macron macht. Und dieses, wir symbolisieren irgendwie, dass wir irgendwie doch auf Augenhöhe sind mit dem und leben unsere Männerfreundschaften aus. Und ich finde das so die denken wirklich, man kann sozusagen Trump gefällig sein und dann wird er sagen, ja gut, Buddies, ihr habt recht, euch schütze ich weiter. Der wird den einen Stinkefinger zeigen.
Meinst du wirklich? Also ja. Ich habe jetzt nicht Psychologie studiert, aber es gibt ja schon die These, dass das ein Umgang mit einem Narzissten ist, der durchaus auch Früchte tragen kann. Wem man schmeichelt, der ist dafür empfänglich. Und dafür gibt es bei ihm wiederum auch Belege aus der Vergangenheit.
Na, ich würde eher sagen, der sieht, dass er die anderen einschüchtern kann. Und Trump ist sozusagen empfänglich für Stärke. Wer Stärke zeigt, dem tritt er auch mit Stärke entgegen. Wer Schwäche zeigt, den macht er klein.
Aber Macron hat ja durchaus Stärke gezeigt. Also klar, er hat ihm geschmeichelt, aber wenn man dann auch mal sieht, wie die ja fast gerungen haben, also auf den Fotos, das ist ja fast ein Armdrücken. Das war ja nicht nicht nur Kumpanei, sondern der viel kleinere, zierlichere Macron hat schön aufgepasst, dass der Trump ihn eben physisch nicht unterbuttert, hat für gute Laune gesorgt und dann hat er sehr klar gesagt, was Europa möchte und was nicht. Und da war ich ehrlich gesagt froh in der Situation, in der die Deutschen aktuell sind, die auf dem internationalen Parkett im Moment keine große Rolle spielen, dass es da eine Stimme aus Europa gab, die europäische Interessen vertreten hat im Weißen Haus.
Und dann bitte ich euch abschließend noch um einen Blick in die Zukunft, in die nähere Zukunft, heute in einer Woche. Was glaubt ihr, werden wir hier im Presseclub debattieren? Was wird dann das Thema sein, über das man sprechen muss? Was wäre deine Vermutung, Eva?
Und nächste Woche?
Naja, die ersten Ergebnisse der dann vielleicht ernsthaften Sondierungsrunde, die ja am 5. oder 6. März auf jeden Fall nach dem politischen Aschermittwoch stattfinden wird.
Das bleibt dann die innenpolitische Diskussion. Was glaubst du, Alex?
Also Sondierungen, die werden relativ dicht halten. Da haben wir noch nicht viel zu erzählen, fürchte ich. Ein anderes Thema wird kommen, nämlich die Frage, brauchen die Deutschen eine eigene Atombombe?
Boah. Dagegen kann ich jetzt gar, da kann ich gar nicht zurück. Ich würde auch sagen, es geht ums Geld, aber die innenpolitische Lage ist so volatil, dass es natürlich auch ein großes außenpolitisches Thema sein können. Welche Bedingungen werden der Ukraine jetzt diktiert und wurden die über den Tisch gezogen?
Das sind drei sehr unterschiedliche Prognosen. Ich danke euch sehr. Dafür kann ich mich mental schon mal auf die nächste Woche vorbereiten und vor allem für die Diskussion heute. Vielen Dank. Habt ein schönes Wochenende.
Danke auch.
Tschüss.
Danke auch.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.